steht drauf. Also kein Stress.
Ja.
Aber wir können es auch gerne andersrum
machen. Nee, machen wir gerne. Ist mir recht.
Ja, du bist ja als erfahrener Journalist auch im Fragen geübt.
Ja. Ja.
Ja, fangen wir doch mal da an. Was magst du denn eigentlich lieber? Fragen stellen oder Fragen beantworten?
Eigentlich Fragen stellen, ehrlich gesagt.
Also der klassische Journalist, der möchte eigentlich nur was neugierig sein.
Neugierig sein, was erfahren, ja, was Neues erfahren, ja, Leute kennenlernen, Geschichten hören.
Und die anderen Leute reden
und
lassen.
Und die anderen Leute reden lassen.
Ja, okay. Ja, ja. Pech, Sebastian.
Ja.
Also Podcast ist vielleicht dann ein etwas mutiges Unternehmen hier,
ja,
wenn du nicht wirklich reden willst.
Ja, ja, aber es ist auch was Neues und Spannendes. Und man hat ja auch als schreibender Journalist dann, selbst wenn man anderer Leute Geschichten erzählt, immer eine Stimme und ein Anliegen und im Hinterkopf doch was man sagen will und was man vermitteln will.
Ja, und ich glaube, wir wollen ja auch in unserem Podcast, der jetzt nagelneu ist und der jetzt rauskommt und von dem wir hoffen, dass er viele Leute erreicht. Wir wollen ja gar nicht unbedingt uns selber ausquetschen gegenseitig. Das ist heute vielleicht nur in dieser ersten Folge mal ganz sinnvoll, über eigene Belange zu sprechen. Wir wollen ja eigentlich Leute interviewen. Das heißt zum Beispiel, als wir uns überlegt haben, wie nennen wir das Ding, kamen wir auf diese Zahlenkombi 212-212, das ist die Vorwahl, Telefonnummer, Vorwahl von Manhattan. Und in der Modalität von Gesprächen haben wir auch überlegt, ja, wir können zwei mit einem und zwei mit zweien machen und hauptsächlich aber darauf achten, dass wir Leute finden, die wir interessant und spannend finden. Und die wir dann ausquetschen, sodass wir nicht so eine große Rolle spielen als Erzähler, sondern doch mehr als Fragesteller. Und ich glaube, das wird sich zeigen im Laufe der ersten Folgen, wie wir das anpacken wollen, wie wir das lösen, wie wir Leute zum Reden bringen.
Ja, und ich glaube, wir haben ja für sozusagen den Start für die ersten paar Folgen haben wir ja schon einige interessante Gesprächspartner gefunden, mit denen wir auch interessante Gespräche geführt haben.
Ja, und schon auch die erste, sagen wir mal so, die Palette, ne? Verschiedene Themengebiete, was uns auch interessiert, weil wir sind beide, wenn ich das so mal vergröbernd sagen darf, wir sind beide relativ breit aufgestellt und interessieren viele verschiedene Sachen. Die meisten dürften uns eher mit Sport identifizieren. Das hat auch vernünftige Gründe, das ist nicht schlimm. Aber das ist eben nicht unser journalistischer unser Gesamtprofil. Und also wollen wir auch versuchen, so viel wie möglich mit aus Amerika mitzubringen und nicht viel verraten jetzt, was es sein wird. Also es wird um Politik gehen, es wird um Geschichte, politische Geschichte gehen, es wird um Musik gehen, es wird um Theater gehen, um Kunst und andere Dinge. Und was bisher mir aufgefallen ist, dass aber Sebastian der großartige Typ ist im Anschleppen dieser Gesprächspartner. Also das hast du auch nochmal als besonderes Talent. Nicht nur etwas thematisieren, sondern auch die Leute dann finden oder sie bereits kennen. Das finde ich beeindruckend.
Naja, das hat sich ergeben. Ich bin ja jetzt schon insgesamt mit ein bisschen hin und her über 20 Jahre in New York, und wenn man als Journalist arbeitet und viel draußen ist und viel unterwegs ist und Kontakte knüpft, dann kommt man in einer Stadt wie in New York dann doch sehr oft an interessante Leute, mit denen man gerne sich öfters unterhält und noch mehr unterhält, und die nicht nur interessante Figuren sind und interessante Sachen zu erzählen haben, sondern die eben auch jetzt unseren Hörern ein Gefühl dafür geben, wie Leute, die in dieser Stadt leben und in dieser Stadt arbeiten und sich damit beschäftigen und mit diesem Land beschäftigen, wie die eben ticken. Und der Podcast ist da für uns, glaube ich, ein tolles Format, weil man da mehr Raum hat, irgendwie den Leuten in Deutschland auch zu vermitteln, wie wir dieses Land und diese Stadt auch erleben, was in anderen Formaten, in denen wir sonst arbeiten, vielleicht nicht so möglich ist.
Und was auch nicht so einfach ist, das hat sich für mich immer bestätigt seit meinen ersten Versuchen hier mit Leuten in Kontakt zu kommen und Geschichten zu machen, dass das Kommunikationsgefühl der Amerikaner sie immer dazu verleitet, sehr gerne selber über sich Auskunft zu geben. Das heißt also genau das, was wir vorher kurz in der Frage anklingen ließen, warum ist es eigentlich für uns beide angenehm, auch Fragen zu stellen und warum können wir uns in dieser Rolle auch so wohlfühlen? Unter anderem, weil wir in Amerika sehr oft das Gefühl haben, dass die Personen, mit denen wir Kontakt suchen, auch ein Interesse daran haben, über sich und ihre Sache zu reden. Das heißt, meine Erfahrung, die liegt zwar schon ein bisschen zurück, aber es war in Deutschland oft so wie beim Zähneziehen, es war sehr schwierig, jemanden dazu zu bringen, irgendwie Dinge zu verraten. Nicht mal unbedingt Privates, das war gar nicht mal das Problem. Man hat in Deutschland in diesem Kulturbegriff der Deutschen oft das Gefühl, dass Information ist Eigentum, ist Macht. Und Wissen ist Macht, ist ja auch ein alter Spruch im Deutschen. Das heißt, es gab auf jeden Fall in der Vergangenheit viele, die unheimlich ungerne ihr Wissen und ihre Macht geteilt haben. Für Journalisten eher schwierig. In Amerika ganz anders. Vielleicht hast du eine Erfahrung, die du daneben stellen kannst.
Nö, das stimmt natürlich schon. Und es ist ja schon fast so ein Klischee. Jeder Deutsche, der nach Amerika kommt, dem fällt als erstes auf, wie in Anführungsstrichen offen die Leute auf einen zugehen im ersten Schritt und was dann die Deutschen oft verwirrt ist, dass es im zweiten Schritt dann ein bisschen hakt. Ne, dass die Verbindlichkeit im zweiten Schritt dann fehlt. Aber das kommt uns als Journalisten natürlich erstmal zugute, dass die Leute sehr kommunikativ sind und offen sind. Und eben erzählen. Und dann liegt es natürlich auch an einer Stadt wie New York, die vom Kommunizieren und vom Netzwerken lebt bis zu einem gewissen Grade auch. Ja, das Netzwerk, das soziale Kapital, das ist ganz wichtig. Ja.
Ja, und wenn man eben an das denkt, was du gerade gesagt hast, mit dem ersten Schritt und dem zweiten, den manchmal auch nur anderthalbten und dann ist schon vorbei. Aber wir haben natürlich auch die Chance, sowas rauszufiltern. Das heißt, für uns in der Erfahrung und in der täglichen Arbeit wissen wir ja, welche von den Amerikanern, die wir kennenlernen, sind nun wirklich substanziell nicht nur interessant, sondern eben auch gesprächig und bringen Informationen und Substanz mit. Das heißt, also wenn wir heute mit unserem Kescher durch den amerikanischen Strom gehen und unsere Fische sammeln, dann haben wir schon auch ein Gefühl dafür, wer ist uns als Gesprächspartner auch sehr viel gelegener. Und ich glaube, das ist einer der Aspekte, den wir im Podcast besser ausleben können als in den Formaten, die wir sonst machen, wo wir immer verknappen müssen, immer verkürzen müssen.
Ja, und das ist ja auch ein Grund dafür, dass wir in der Auswahl uns weniger auf sozusagen Leute konzentriert haben, die Schlagzeilen machen, auf sogenannte Newsmaker, mit denen wir sonst in unserem Alltagsgeschäft mehr zu tun haben, sondern dass wir mehr mit Leuten gesprochen haben, die eben für bestimmte Lebensbereiche, für bestimmte gesellschaftliche Bereiche stehen und da tief drin sind und sehr viel dazu zu sagen haben, aber die jetzt nicht unbedingt jetzt gerade für ein deutsches Publikum so im Rampenlicht stehen oder so auf dem Radar sind, was wir für einen großen Vorteil halten, denke ich. Ne?
Ja. Und man sollte dazu sagen, natürlich haben wir nicht mehr so den Blick auf New York oder auf Amerika, wie den ein Besucher, der gerade erst zum ersten Mal kommt, mit großen offenen Augen, nennen wir den mal als Arbeitsbegriff, einen klassischen Touristen. Aber wir haben trotzdem auch einen Sinn dafür. Also Sebastian zum Beispiel hat, du musst mir jetzt helfen, mehrere Bücher geschrieben, die sind genau für diesen Publikumskreis bestimmt. Magst du mal kurz drüber reden?
Ja, man versucht es ja immer als sozusagen Korrespondent und gerade jemand, der wie wir schon sehr lange hier ist und nicht nur mal für einen Turnus zwei Jahre, der steckt natürlich viel tiefer drin in der Gesellschaft, in der Kultur hier, als wie gesagt jemand, der nur kurz da ist, und man versucht das in seiner Arbeit immer zu vermitteln, also sozusagen sein eigenes Erfahren und die Art und Weise, wie man Amerika erlebt und wie man über Amerika nachdenkt, dann in einer Art und Weise zu übersetzen, dass das den Leuten in Deutschland wirklich ein Gefühl dafür gibt, wie das Leben hier von innen aussieht.
Ich wollte dich aber auf was anderes hinführen.
Ja.
Das heißt, den Ball hast du jetzt nicht aufgenommen. Ja. Du hast Reiseführer und reiseführerartiges Buchmaterial produziert.
Ja, also ich hab eine Reportagesammlung veröffentlicht. Das ist eine Sammlung von Geschichten aus und über New York, die sich über die Jahre
Titel?
Angesammelt haben. Der Titel ist Lesereise in New York, Uptown Blues in der funkelnden Metropole. Und dann habe ich eine ganze Reihe.
Pikus Verlag, habe ich gesehen.
Pikus Verlag.
Pikus Verlag. Will den nicht umbenennen jetzt.
Ja.
Obwohl, ich finde Pinkus eigentlich schöner.
Ist das nicht so eine Detektei, Pinkus und Pinkus?
Ja. Okay, diese Detektei heißt Pikus und Pikus.
Ja.
Ja, Pikus, und dann, ich sag's nochmal, ich habe es jetzt kapiert.
Okay. Pikus, ja.
Gut, das war jetzt aber ein Beispiel, wie man mit dem Stoff umgehen kann.
Genau.
Aber du hast doch auch klassisch Reiseführer, also anspruchsvoll, aber...
Ja. Ne? Ja, ich habe Reihe in verschiedenen Formaten im Dumont Verlag Reiseführer über New York geschrieben, und gerade da bin ich auch und sicher auch aus Überzeugung drum bemüht, den Leuten mehr einen Blick dafür zu vermitteln, wie New York und wie Amerika von innen aussieht. Also das ist also wirklich, dass man einen Mehrwert bietet, als nur touristische Highlights abzuhaken und Selfies zu machen, sondern wirklich, wirklich Geschichten aus der Stadt erzählt. Ja.
Wobei sich ja auch das Bild von New York von außen auch immer wieder verändert. Ich glaube mal, in den letzten 20 Jahren war so der touristische Blick von außen, der war sehr ausgeprägt. Es sind halt viele Leute hergekommen, wollten wissen, wie es hier aussieht und wie sich es hier anfühlt, und das ist auch ein Wirtschaftsfaktor geworden in der Stadt, die sich, also vor 30 Jahren hätten die sich die Leute nicht mal umgedreht nach Touristen oder so, im Gegenteil, hätten die weggeschubst, nach dem Motto, ihr latscht hier so langsam durch die Straße, macht Platz hier, wir haben es eilig, und heute ist, glaube ich, das fast ein integrativer Teil, und auch vieles an der Stadt hat sich ja auch entsprechend geändert, zum Beispiel, also wo man jetzt auch sieht, wo Touristen hinkommen, also wie im Times Square oder halt, weiß ich nicht. Also es gibt vieles, was man dazu sagen kann. Das werden wir vielleicht auch nochmal irgendwann aufgreifen, aber im Moment wollen wir erstmal noch ein bisschen weniger den oberflächlichen Reiz von New York oder Amerika in den Griff zu kriegen versuchen, sondern wirklich mehr die Sachen, die so unter der Oberfläche sind und die eigentlich auch nur Leute einigermaßen gut rausfischen können, die sich schon ein bisschen besser auskennen. Und das würde ich mal hoffen, dass uns das gelingt, dass die Gesprächspartner, die wir für wichtig finden, auch wirklich Kompetenz signalisieren und auch Leuten, die sich für diese Themen dann interessieren, auch ein bisschen was mit auf den Weg geben. Ja. Dazu kommt, dass wir auch noch zwei formale Dinge versuchen. Viele Menschen, die hier in den letzten Jahrzehnten in Deutsch was gemacht haben mit Amerika und über Amerika, sind auffällig stark bei Gesprächspartnern gelandet, die alle aus Deutschland kommen. Die sind für sich sicherlich immer mal auch interessant. Das will ich gar nicht schlecht reden, aber ich glaube, wenn man einen Podcast machen will, der viele, 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 viele Folgen haben soll, dann sollte man auch das nicht verjüngen auf nur die Leute, die diesen Blick haben. Und das schafft ein technisches Problem, nämlich wenn wir mit Menschen sprechen auf Englisch, dann ist es schlauer zu versuchen, die auch zu übersetzen. Und dazu gibt es nun mal eine alte Methode. Man spricht halt dann die deutschen Texte über diese englischen Texte drüber, so wie das auch im Fernsehen gemacht wird und auch im Rundfunk. Und das bedeutet, wir haben mehr Arbeit mit solchen Dingen, aber für mich selber kommt dabei auch heraus, ich muss mich dann nochmal intensiver damit beschäftigen und ich profitiere auch davon. Also das ist ein Aspekt. Und das andere ist, dass wir auch, wo es denn passt und wo es geht, auch O-Töne mit reinspielen wollen, die ein bisschen illustrieren helfen, worüber wir gerade reden. Und so dass das Ganze vielleicht auch vom Klang her und von der Dramaturgie her ein bisschen abwechslungsreicher ist. Also das sind die, sagen wir mal, das haben wir uns auch vorgenommen. Und wenn wir das durchhalten, dann, glaube ich, kommen wir auch auf einen ganz guten Zweig. Mhm. Was meinst du, haben wir noch so an ja, ureigener oder an einer originären Herangehensweise?
Ja, also ich würde eigentlich dann gerne eher nochmal unterstreichen, was wir vorher schon gesagt haben. Also die Hoffnung für mich speziell ist, dass ein Gefühl dafür rüberkommt, dass Amerika eben wirklich ein eigenes Land ist und eine eigene Kultur ist, die man sozusagen, also auf Englisch sagt man on its own terms, im eigenen Sinne verstehen muss und verstehen soll und nicht nur von der deutschen Perspektive aus darüber urteilen kann. Ne? Und ich hoffe, dass dieser Gedanke und dieses Gefühl rüberkommt bei dem, was wir machen. Ja.
Wobei sich halt in dem Verhältnis zwischen Deutschland und Amerika speziell jetzt eigentlich mindestens über 150 oder 160 Jahre, also angefangen in der Zeit, in der die ersten relativ großen deutschsprachigen Einwandererströme hier rübergekommen sind, das spitzte sich ja rund um die Revolution 1849, 50 ziemlich zu. Da gab es ja viele politisch Verfolgte, die abhauen mussten. Es gab immer interessante Vernetzungen und die gehen weit über diesen folkloristischen Quatsch raus, der bei der Stäubenparade jedes Jahr in New York abläuft. Also es wird sicherlich Möglichkeiten geben, auch über sowas zu reden. Manche der Themen haben wir allerdings auch in unserer, nennen wir es mal, alltäglichen Arbeit auch schon abgehandelt. Müssen wir mal schauen, wie neugierig wir noch sind bei Dingen, die wir schon mal irgendwie angefasst haben, wo wir aber das Gefühl haben, nee, das war es noch nicht. Also ich glaube, das wird sich ergeben. Das hängt davon ab, mit welchen Menschen man dann zusammenkommen kann. Aber ich denke mal, wir müssen da auch nicht zu stark filtern. Also wir sollten jetzt nicht so diesen journalistischen Impuls haben. Ja, das weiß doch schon jeder, das ist doch schon abgehandelt worden. Das haben wir doch vor einem Jahr schon gemacht. Und so, ich glaube, wir sollten uns selber durchaus daran erinnern, dass wir vielleicht ein eigenes Publikum aufbauen können, das all das noch gar nicht weiß und sich vielleicht freut, wenn wir auch über Dinge reden oder Dinge thematisieren, die schon mal woanders thematisiert worden sind. Aber das ist so ein bisschen, ja. Mal gucken, laissez-faire.
Ja, wobei ich dazu sagen muss, in den Gesprächen, die wir schon geführt haben, und das waren ja zum Teil auch Leute, mit denen ich in einem anderen beruflichen Zusammenhang schon mal gesprochen hatte, ich eigentlich immer das Gefühl hatte, dass man in diesen Gesprächen dann nochmal auf eine andere Ebene kommt und nochmal tiefer kommt und die Leute nochmal besser kennenlernt, ja, und insofern das neu entdeckt und das eben spannend und frisch bleibt auch, ja.
Nun sollte man trotzdem dann vielleicht am Ende dieser kurzen Folge sagen, natürlich sind wir froh, wenn Menschen uns hier finden und zuhören und uns folgen, aber wir sind auch froh, wenn die weiterhin das lesen oder hören, was wir produzieren in den anderen Bereichen. Also sage ich hier nochmal zum Beispiel das oder frage Sebastian nach den Leuten, nach den Redaktionen, für die er arbeitet. Er sollte die mal kurz aufzählen. Das sind nämlich eine ganze Menge.
Ja, also im Kern bin ich für ein deutsches Zeitungspool unterwegs hier in USA. Dazu gehört die Berliner Zeitung, die Frankfurter Rundschau und die Stuttgarter Zeitung und noch ein Rattenschwanz an weiteren regionalen. Ich habe aber auch schon für Zeit Online und Spiegel Online und die FAZ geschrieben und für verschiedene Magazine und für die Taz. Ja, also eine ziemlich breite Bandbreite an deutschsprachigen Print- und Online-Medien.
Ja. Und ich bin halt im Sport bei der FAZ angedockt und bei der NZZ. Und im Deutschlandfunk habe ich ein bisschen zu dem Sport auch andere Themenbereiche mit abdecken können, auch bei Deutschlandfunk Kultur in Berlin. Und dann gibt es halt immer wieder verschiedene Auftraggeber, die sich so einstellen in Deutschland und in der Schweiz. Und ja, also die sind uns auch wichtig. Das sind auch Plattformen für uns, für die wir gerne arbeiten. Aber wir machen eben auch Bücher und wir freuen uns auch, wenn Menschen mal darüber stolpern und vielleicht bei Amazon oder so sich was bestellen. Also bei Sebastian, im Fall von Sebastian, war das letzte Buch die Lesereise.
Ja, es gibt jetzt gerade eine Neuauflage des Reisetaschenbuchs New York, was so der umfangreichste Reiseführer aus dem DeMont Verlag ist. Und auch wieder mit vielen Geschichten aus New York, die man vielleicht nicht überall findet.
Kommt wann raus?
Ist gerade rausgekommen am 1. Mai 2019.
Super, ja. Und ich habe in der jüngsten Vergangenheit zwei Bücher fertig machen können. Eins über Lance Armstrong, über den Fall und die Aufarbeitung des Falles, also so ein wirklicher Rundumschlag. Das heißt, nichts als die Wahrheit. Der Fall Lance Armstrong und die Aufarbeitung eines der größten Betrugsskandale des Sports. Und kurz darauf ist dann Dirk Nowitzki erschienen. So weit, so gut heißt das Buch. Und das ist die Geschichte seiner sportlichen Karriere, seitdem er in Amerika angekommen ist. Also über 20 Jahre Basketball, NBA-Basketball. Das waren so meine letzten Veröffentlichungen. Und ich bin nun auch gerade dabei, Dirk Nowitzki als Hörbuch zu produzieren. Und wenn das rauskommt, kann man ja hier auch mal kurz drüber reden. Ja, und dann geht's halt irgendwie weiter. Hier mit dem Podcast 212. Über Amerika, aus New York, aus Amerika, über New York. Drehen und wenden, wie man möchte. Sebastian?
Ja, ich kann nur sagen, viel Spaß dabei.
Ja, bis bald wieder.
Bis bald. Tschüss.